die Überschrift eines Leitartikels in einer großen deutschen Tageszeitung. Die deutsche Jugend hat die Rebellion aufgegeben. Und weiter heißt es da, Subkultur ist out, Mainstream kein Schimpfwort mehr, Harmonie ist wichtig. Jugendliche zeigen heute eine hohe Anpassungsbereitschaft. Aus Anpassungsbereitschaft ist längst Anpassungsdruck geworden. Leistung bringen. Studenten sind über Koffeintabletten und Energydrinks längst hinaus, stattdessen Ephedrin, Modafinil und andere Pillen für den Gehirnturbo. Leistung bringen, mithalten können. Die Karriereplanung sieht dann so aus, schnelles Studium, Auslandsaufenthalte, zahlreiche Praktika, Anpassung an Raster, die zum Erfolg führen sollen. Junge Leute werden immer mehr in die gleiche Richtung gebürstet, liest man. Aber ist Anpassung wirklich nur ein Thema für Jugendliche und junge Erwachsene? Ich bin weit weg von dieser Altersgruppe mit 57. Aber auch ich spüre im Beruf sehr deutlich den Druck, mich anzupassen, um nicht aussortiert zu werden. Andere spüren den Druck zur Anpassung an Schönheitsideale, um gemocht zu werden, Anpassung im Konsumverhalten, um dazuzugehören. Anpassung spielt eine große Rolle heute. Vielleicht ist das der Grund, warum ein Werbespot im Spätsommer 2017 so viel Beachtung gefunden hat. Weil da Mut gemacht wird, das Gegenteil von Anpassung zu leben. Dieser Werbespot des Online-Modehändlers About You lautet: Wir lieben deine Ecken und Kanten, denn nur eine Null hat keine. Wir lieben deine Ecken und Kanten, denn nur eine Null hat keine. In diesem Spot ist von Menschen die Rede, die anders sind, die den Mund aufmachen, wenn alle schweigen, die sich erheben, wenn alle sitzen bleiben, und dann die Botschaft: Du bist genau richtig. Ja zu den Ecken und Kanten, ja zum persönlichen Profil. Wie sieht das eigentlich in der Gemeinde aus? Darf man in der Gemeinde Ecken und Kanten haben? Darf man anders sein? Oder wünschen wir uns die bequeme und einlullende Stromförmigkeit der Null? Was erleben Menschen, wenn sie in die Gemeinde kommen? Ermutigung zum eigenen Profil oder Anpassungsdruck? Die Bibel jedenfalls will keine Normmenschen. Sie macht dir Mut zum Anderssein. Und sie macht der Gemeinde Mut, Anderssein zu akzeptieren, mit den Ecken und Kanten positiv und förderlich umzugehen. Wir schauen in ein Kapitel, das in meiner letzten Predigt bereits im Fokus gestanden hat. Genesis 16, also 1. Mose 16, und dort die Verse 11 und 12. 1. Mose 16, die Verse 11 und 12. Da sprach Jahwes Bote wieder zu ihr: Sieh dich an, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, Gott hört, denn Jahwe hat von deiner Demütigung gehört. Der wird ein Wildeselmensch sein, er gegen alle und alle gegen ihn. In Gegenwart aller seiner Geschwister lässt er sich nieder. Der Engel Gottes spricht zu Hagar. Sie soll ihren Sohn Ismael nennen. Das bedeutet, Gott hört. Gott hört und Gott sieht das Leid und das Elend. In 2. Mose 3 lesen wir mit Blick auf die Versklavung Israels in Ägypten: Ganz deutlich gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Versklavung, Antreiber. Wo sind die Antreiber heute in unserer Gesellschaft? Wo sind sie in meinem und wo in deinem Leben? Elend, Geschrei, Schmerzen, Gott hört. Schlaflose Nächte, Leistungsdruck, Turbopillen, Gott hört. Dieser Zuspruch gilt für Hagar. Dieser Zuspruch ist eingraviert in das Leben von Ismael und er gilt für all die anderen, die unter Gleichmachern und Antreibern leiden. Und dann heißt es weiter: Der wird ein Wildeselmensch sein, er gegen alle und alle gegen ihn. In Gegenwart aller seiner Geschwister lässt er sich nieder. In der Luther-Übersetzung heißt es, er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Hoffnung für alle drückt es noch stärker aus. Voller Trotz steht da. Halten wir uns die Struktur des Textes vor Augen. Erst die Verheißung zahlreicher Nachkommenschaft. Positiv. Dann die Verheißung, dein Sohn wird leben. Er soll Ismael heißen, denn Jahweh hat auf deinen Notschrei gehört. Auch das positiv. Und dann kommt das große Aber. Das mit dem Wilden. Das mit dem Wildesel. Viele Ausleger von der Antike über die Reformation bis ins letzte Jahrhundert haben dieses Aber stark gemacht. Ismael, der Räuber, der Feind der zivilisierten Welt. Luther hat in einer Vorlesung gesagt, Ismael ist der Türke selbst. Und das hat er keineswegs positiv gemeint. Das große Aber. Unzählige Nachkommen. Dein Sohn wird leben, aber. Er wird ein ungezügelter, rabiater Wilder sein. Er wird sich durchs Leben schlagen und prügeln. Mit seinem Trotz und seinem Dazwischendrängen wird er allen auf die Nerven gehen. Ist das die beabsichtigte Tendenz des Textes? Zweifel überkommen mich spätestens dann, wenn ich mir die Situation von Hagar vor Augen führe. Hagar befindet sich in einer ausweglosen und lebensbedrohlichen Lage. Und dann das? Ist das der hoffnungsfrohe Ausblick einer werdenden Mutter auf die Zukunft ihres Kindes? Dein Sohn ein Wilder, ein Esel, ein Außenseiter dazu? Trösten geht anders, oder? Ich frage mich, gibt es eine andere Möglichkeit, diesen Text zu lesen? Der wird ein Wildeselmensch sein. Ein Tierspruch. Nun enthält die Bibel eine ganze Reihe von Tiersprüchen als Bezeichnungen für Ahnherren von Stämmen und Völkern. Juda als Löwe, Symbol für Stärke und Mut. Benjamin, der Wolf, auch das positiv, wie der Zusammenhang zeigt. Naphtali, die Hirschkuh, Symbol für Anmut, Schönheit, Schnelligkeit. Der Wildeselspruch, bezogen auf Ismael, steht in genau dieser Tradition. Was fällt uns hier auf? Tiersprüche drücken positive Eigenschaften aus. Im Grunde so wie bei zwei Verliebten, ihr kennt das. Die haben ja auch Tierbezeichnungen füreinander. Mein Knuddelbär, mein Mäuschen, mein Bienchen. In der Bibel ist das wie bei Liebespärchen. Das ist positiv gemeint. Niemand würde seinem Freund den Kosenamen Geier geben, oder? Oder niemand würde zu seiner Freundin sagen, du meine kleine Schmeißfliege. Der wird ein Wildeselmensch sein. Schauen wir uns das genauer an. Der Wildesel, der Onager, hat nichts mit dem Hausesel gemein. Wildesel kann man nicht zähmen. Aber Wildesel haben sehr komplexe Sozialstrukturen. Und es scheint neben der Rangordnung einzelner Herden keine übergeordnete Hierarchie zu geben. Der wird ein Wildeselmensch sein. Was heißt das? Hausesel stehen für ein versorgtes, aber unfreies Leben. Wildesel dagegen für ungebundene Freiheit. Wildesel sind frei. Ein ungefährdetes Leben allerdings ist das nicht. In den Reden Gottes am Ende des Hiob-Buches ist vom Wildesel die Rede. Seine Lebensweise passt nicht zur Lebensweise der Menschen. Aber er darf so leben, wie er ist. Er muss sich nicht dem Menschen anpassen. Die Wildesel stehen für das Widrige, das Sperrige, das, was sich meinen Konventionen entzieht, das, was sich meinen Regeln nicht fügt. Der Wildesel ist eben einer mit Ecken und Kanten. In diesem Sinn in der Tat ein Außenseiter, aber er darf so sein, wie er ist, und er darf so bleiben, wie er ist. Der wird ein Wildeselmensch sein, er gegen alle und alle gegen ihn. In Gegenwart aller seiner Geschwister lässt er sich nieder. Wie hört sich das an? Für eine Mutter, die Sklavin ist, die ihr Leben lang Sklavin war, eine, die geflohen ist? Etwa so. Er wird frei sein, wie ein ungezähmtes Wildtier. Er wird es nicht leicht haben, um seine Unabhängigkeit wird er kämpfen müssen. Aber er wird sich nicht beugen müssen unter die harte Hand des Sklavenhalters. Seine Hand kann sich gegen alle wehren. Er wird sich behaupten können gegen alle, insbesondere gegenüber seinen Brüdern. Hagar hört diese Sätze als Verheißung. Mein Sohn wird ein freier Mensch sein, ein unkonventioneller, ein kritischer Mensch. Was für ein Satz in den Ohren einer Sklavin. Meine Lieben, wie lesen wir diesen Text? wie üblich mit dem großen Aber oder mit dem verbindenden und positiven Und? Verheißung unzähliger Nachkommenschaft, positiv. Jahwe hat auf deinen Notschrei gehört, positiv. Und er wird ein Wildeselmensch sein, auch das positiv. Natürlich wird es Konflikte geben. Das ist nun mal so unter Geschwistern. Und Geschwisterkonflikte, das wisst ihr, die können unerbittlicher sein als Konflikte mit Fremden. Aber er wird sich nicht unterkriegen lassen. Er wird sich gegenüber seinen Brüdern behaupten können. Er wird weilen oder wohnen, hebräisch Shakan, dauerhaft in einer Gemeinschaft leben. Übrigens das gleiche Wort, was für das Wohnen Gottes in der Stiftshütte verwendet wird. Shakan, er wird wohnen. Was heißt das? Er wird nicht fliehen müssen, so wie du, Hagar, fliehen musstest. Er wird dauerhaft in der Gemeinschaft mit seinen Brüdern leben. Hagar fasst diese Zusage positiv auf. Sie sagt, vorher habe ich zweimal geschwiegen. Ihr werdet euch erinnern ans letzte Mal zu den Boten. Zweimal habe ich geschwiegen, weil ich nicht einverstanden war, weil ich meinen stummen Protest deutlich gemacht habe. Jetzt antworte ich, du bist El-Rui. Du bist der Gott, der mich sieht. Oder du bist der Gott, der nach mir schaut. Diese Zusage, der wird ein Wildeselmensch sein, das ist für mich der Lichtblick. Diese Verheißung zeigt mir, du Gott verstehst mich. Du weißt, was mir wichtig ist. Mir, der Frau der Unfreiheit. Ich wünsche mir doch auch nur das, was sich Eltern für ihre Kinder wünschen, dass es ihnen einmal besser geht. Deshalb kann ich das annehmen, diese Zukunft meines Kindes, die Zukunft eines freien und selbstbewussten Menschen. Auch wenn er quer denkt und vielleicht auch quer handelt, auch dann hat er ein Recht, in seiner Weise zu leben. Natürlich hätte ich mir als Sklavin auch was anderes für meinen Sohn wünschen können. Ein angepasstes und sicheres Leben, mit bescheidener Karriere vielleicht. Aber wenn ich so gestrickt wäre, hätte ich dann mein Leben riskiert? Wäre ich dann geflohen? Merkt ihr? Der Text verweigert sich der einseitigen Vereinnahmung. Übrigens auch da, wo es um die Ansprüche auf das Land geht, das sei nur ganz nebenbei bemerkt. Bis heute ist das der Grund für Konflikte zwischen Israel und den Nachbarn. Wem gehört das Land? Die Antwort der Bibel in Genesis 15, Vers 18 ist eindeutig. Das Land gehört Abrahams Nachkommen, nicht mehr und nicht weniger. Zurück zu unserem Text. Ich plädiere dafür, ihn alternativ zu lesen, mit diesem großartigen Und. Aber sagt mal, verträgt sich das eigentlich mit dem Trotz im Text? Er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Das ist sicherlich eine von mehreren Übersetzungsmöglichkeiten. Im Hebräischen allerdings taucht das Wort Trotz nicht auf. Da steht, Shakan, weilen oder wohnen, wird er vor dem Angesicht aller seiner Brüder. Wie kommt Luther auf den Trotz? Naja, Übersetzung ist immer auch Deutung. So auch hier. Trotz vielleicht deshalb, weil das anscheinend so schön zum Esel passt. Im Mittelalter galt der Esel, genau wie heute auch, als störrisches Tier. Störrisch und trotzig. Ein Sprichwort aus dem Mittelalter lautet: Einen harten Stachel braucht man gegen einen störrischen Esel. Der Esel hat also seinen Ruf weg, trotzig, bockig, stur. Esel bleiben einfach stehen. Die bewegen sich keinen Zentimeter weiter, da kannst du ziehen und zerren, da geht nichts mehr. Störrische Esel. Nun gab es im vergangenen Jahr eine interessante Dokumentation im Fernsehen. Eine Gruppe von Wanderern war da 7 Tage lang unterwegs in den Bergen mit einer Gruppe von Eseln. Begleitet wurde diese Tour von Juditha van den Berg. Sie hat das Eselreich gegründet, führt Eselwanderungen durch, Eselreiten und unterhält die weltweit einzigen Klettergarten für Esel. Diese Frau kennt Esel in- und auswendig. Für sie steht fest, das Verharren der Esel, dieses Stehenbleiben, dieses Nicht-Weiter-Bewegen, das ist kein Trotz. Im Gegenteil, Esel machen das, weil sie klug und sensibel sind. Wenn Esel nämlich unter Stress geraten, dann verfallen sie in eine Art Schockstarre. Ein wirksamer Schutz vor Überforderung. Weil wir zu wenig wissen über diese Tiere, interpretieren wir ihr Verhalten falsch, als Trotz. Und weil man zu wenig weiß, behandelt man sie falsch. Man treibt sie an, man schlägt sie vielleicht sogar und setzt sie damit weiter unter Stress. Unter diesen Umständen verstärkt sich die Schockstarre. Und der Esel kann sich erst recht nicht weiter bewegen. Weil wir zu wenig wissen, interpretieren wir Verhalten falsch. Geht uns das nur mit Eseln so? Weil wir den anderen zu wenig kennen, entstehen Vorurteile. Wir glauben genau zu wissen, wie der andere tickt. Wir können das einordnen. Und manchmal liegen wir daneben. Den anderen besser kennenlernen. Vielleicht ließe sich so manches Missverständnis vermeiden. Der wird ein Wildeselmensch sein. Wo sind die Wildeselmenschen heute? Ich denke beim Wildesel zum Beispiel an Martin Luther, einer der großen Rebellen des Glaubens. Sehr viele Ecken und sehr viele Kanten. Ich denke an Agula von Grumbach, die große und vergessene Reformatorin. Ihr wurde Gewalt angedroht und trotzdem Protestbriefe und ein Disput mit Universitätsprofessoren, und das im 16. Jahrhundert, als Frau. Oder Ursula Weider, die mit derben Worten das Schweigegebot für Frauen durchbrach, die sich mit Klostergeistlichen anlegte. Eckig, kantig, diese Wildeselinnen. August Strindberg, ein Außenseiter der Literatur. Er hat sich selbst als den Sohn Hagars gesehen. Ich war der Sohn einer Magd, schreibt er, von der geschrieben steht, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn. Menschen mit Ecken und Kanten, die sich in dem Wildesel Ismael wiedererkennen. Es gibt viele andere Wildesel, große und kleine. Wildesel, die sich gegen ungerechte Verhältnisse zur Wehr setzen. Und wie arm wäre unsere Kultur? Wie arm wäre die Politik, ja die Welt ohne diese Wildesel? Wie arm wäre die Gemeinde ohne diese Wildesel? Eins noch zum Schluss. Da ist in der Bibel nicht nur von Wildeseln die Rede. Da kommen in den Gottesreden auch zwei andere Tiere in den Blick, der Behemoth und der Leviathan. Wofür stehen diese Wesen? Für das Lebensfeindliche, Chaosmächte. Ihre Herrschaft würde die Welt ins Verderben stürzen. Diese Wesen sind in der Bibel Bilder, die allemal auch politisch zu lesen sind. Wenn es um das Zusammenleben von Menschen und Völkern geht, ist immer wieder zu fragen, wer ist Wildesel und wer Leviathan? Das zu entscheiden ist nicht leicht. Wann haben wir es mit dem Wildesel zu tun? Wann ist Toleranz angesagt? Und wann handelt es sich um den Leviathan? Wann muss die Toleranz denen verweigert werden, die ihrerseits intolerant sind? Hüten wir uns davor, Wildesel als Leviathane zu verteufeln, nur weil sie unbequem sind. Aber nicht minder gefährlich ist das andere, dass man im Namen multikultureller und multireligiöser Toleranz einen Leviathan für einen bloßen Wildesel ausgibt. Ja, gegenüber den Wildeseln, denen, die anders leben. Nein, aber gegen die, die gegen das Leben handeln. Wer Leben auslöschen will, wer das Lebensrecht anderer beschädigt, ist ein Leviathan. Hier sind wir gefordert, uns klar und entschieden dagegen zu stellen. Stellen wir uns gegen den Leviathan, gegen den Behemoth und schützen wir unsere Wildesel. Freiheit ist auch immer die Freiheit des Anderslebenden. Wie halten wir es mit den Wildeseln? Ja, Wildesel sind zuweilen störend, aber mal ganz ehrlich, eine allein von Hauseseln bevölkerte Welt, die wäre doch langweilig, oder? Lassen wir den Wildeseln in der Gemeinde ihr Recht. Sie sind anders, sie dürfen anders sein und sie dürfen anders bleiben. Das ist anstrengend manchmal. Aber haltet euch vor Augen, die Wildesel haben es umgekehrt mit den Hauseseln ja auch nicht immer leicht. Akzeptieren wir einander, dann sind für die Gemeinde beide förderlich, die Wildesel und die Hausesel. Mal angenommen, hier wäre jemand, der sagt, ich fühle mich als Wildesel. Lass es dir sagen, du bist keine Null. Bei Gott schon gar nicht. Einen mit Ecken und Kanten wie dich, den brauchen wir hier. Kann sein, dass sie kommen und dich bekämpfen. Zu mir sind sie auch gekommen. Wehr dich dagegen. Kann sein, dass sie dich einnorden wollen, rund machen, zur Null machen, passend, gefügig, dich zum Hausesel umbiegen wollen. Lass dir das nicht gefallen. Du bist keine Null. Du bist ein Wildesel und du hast ein Recht darauf. Ohne dich wäre schrecklich langweilig. Und außerdem der prominenteste aller Wildesel, der ist auf deiner Seite, der aus Nazareth, der von Golgatha. Thank you.